Ja, guten Tag. Auch heute habe ich wieder die Gelegenheit, einen interessanten Menschen aus Köln vorzustellen. Wir haben heute den Versuch für beide, das Thema Bank und Rio de Janeiro zusammenzubringen. Und dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der über beides sehr viel sagen kann. Justus Vitinus von der DEG ist hier heute bei mir im Studio und ich freue mich darüber.
Ja, vielen Dank, Herr Kosicki. Freut mich auch sehr, dass ich heute hier sein kann und ein bisschen die DEG und ein bisschen auch meine ehrenamtlichen Tätigkeiten im Lateinamerika-Kontext vorzustellen.
Das machen wir gleich. Jetzt kommt immer so die Frage an den Gast, wer ist denn Justus Vitinus? Was will er uns sagen über sich selbst?
Ja, ich bin vor 62 Jahren in Dortmund geboren worden, habe Jura und Betriebswirtschaft studiert. Das wurde mir quasi in die Wiege gelegt. Mein Vater war Banker und ich lebe seit 27 Jahren in Köln und auch seit 27 Jahren bin ich bei der DEG beschäftigt. Bin verheiratet und habe 4 erwachsene Kinder.
Jetzt müssen wir mal das Wort, die 3 Buchstaben DEG vielleicht mal den Hörerinnen und Hörern erklären. Was ist das?
Ja, DEG steht für Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft. Ursprünglich nur für Deutsche Entwicklungsgesellschaft. Der Name wurde irgendwann in der Geschichte, in der frühen Geschichte, wo ich noch nicht dabei war, geändert. Tatsächlich 1962 in Köln gegründet. Zur Förderung von Privatwirtschaft in Entwicklungs- und Schwellenländern. Initiator war der damalige, wie man früher sagte, Entwicklungshilfeminister, heute sagt man Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Walter Scheel, der später Bundesaußenminister und auch Bundespräsident wurde und der nach dem Vorbild einer kurz vorher gegründeten Institution der Weltbank eine Institution in Köln gründen wollte, die Privatwirtschaft fördern wollte, indem sie Finanzierungen für private Unternehmen herausgibt in Entwicklungs- und Schwellenländern. Der Legende nach ist die Institution in Köln im Ende gelandet, weil Bundeskanzler Konrad Adenauer mit seinem Sohn Max Adenauer, damals Oberstadtdirektor von Köln, vereinbart hatte, dass die DEG in Köln sitzen sollte.
Und sie sitzen in einem Gebäude, was, glaube ich, viele Kölner und Kölnerinnen vom Vorbeifahren kennen, aber immer vielleicht nicht gewusst haben, dass das die DEG ist. Das ist eine Nord-Süd-Fahrt, ne?
Genau, das ist ein vergleichsweise neues Gebäude, also das sieht nagelneu aus, ein Glasgebäude oder mittlerweile sogar noch ein 2 Glasgebäude an der Nord-Süd-Fahrt, zwischen Nord-Süd-Fahrt und Kemmergasse und der Gripperstraße, wo wir seit 2008 unseren Sitz haben. Wir haben seit der Gründung 1962 mehrfach den Sitz gewechselt, weil wir immer stärker gewachsen sind. Als ich vor 27 Jahren kam, waren wir 270 und heute sind wir 3-mal so viel, gut 700
Mitarbeiter. Am Standort Köln, aber Sie haben ja auch noch weitere Standorte.
Genau, und wir haben noch 18 Außenstellen in verschiedenen Schwellenländern, in Lateinamerika, in Afrika, in Asien und auch noch eins in Serbien.
Und Lateinamerika ist Ihr Arbeitsschwerpunkt, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau, ich bin seit knapp 16 Jahren verantwortlich für Finanzierung in Lateinamerika. In Lateinamerika haben wir 5 Standorte in Mexico City, in Panama, in Lima, in Peru, in Bogotá, in Kolumbien und in Sao Paulo. Und sind aber nicht nur in diesen Ländern tätig, sondern auch in der ganzen Region, also in ungefähr 15 Ländern, wo wir private Unternehmen finanzieren.
Es gibt ja Menschen, die solchen Entwicklungshilfesachen oder auch in Förderung sehr kritisch gegenüberstehen. Da gibt es ja dieses Beispiel von Fahrradwegen irgendwo in Afrika oder so, die von uns gefördert werden. Aber das ist nicht das, was Sie machen, wobei ich das gar nicht negativ bewerten will. Aber Sie fördern private Firmen, Sie unterstützen die vor Ort und auch schon sehr lange und auch schon mit nachhaltigen Projekten. Vielleicht können Sie mal so konkret 1-2 Projekte sagen, was die DEG dort macht in Lateinamerika.
Ja, also wir sind zwar formal eine entwicklungspolitische Institution. Wir arbeiten aber gleichzeitig auch wie eine private Bank, die tatsächlich auch von der Bankenaufsicht überwacht wird. Und wir arbeiten zu 99% nur mit eigenem Geld, was wir also auch verdienen mit unseren Projekten. Wir finanzieren Unternehmen, mit Darlehen und mit Eigenkapital, aber für die Darlehen müssen die Unternehmen marktübliche Zinsen zahlen. Das Eigenkapital sollte sich auch verzinsen, beziehungsweise wir verdienen auch daran, dass wir später aus unseren Investitionen aussteigen. Und dann gibt es einen kleinen, wenn auch nicht unwichtigen Bereich, den wir Business Support nennen, wo wir schon subventionierte Mittel also Mittel, die letztlich von Bundesbehörden zur Verfügung gestellt werden, insbesondere vom BMZ, dem Ministerium für Entwicklung, für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, und dem Bundesumweltministerium zur Verfügung gestellt werden, die wir Kunden ergänzend zur Verfügung stellen. Aber das Kerngeschäft sind eben die Darlehen und die Beteiligung. Und da sind wir privatwirtschaftlich nachhaltig. Das heißt, in der Regel erzielen wir Gewinne in jedem Jahr zwischen 80 und 120 Millionen Euro. Gewinne, die wir aber nicht ausschütten. Unsere Mutter ist die KfW in Frankfurt, die hält aber keine Ausschüttung, sondern diese Mittel werden alle zu 100% wieder verwandt, um unser Eigenkapital zu stärken und auf der Basis wieder neue Projekte finanzieren zu können.
Ja, das ist eine spannende Geschichte, die, wie gesagt, vielleicht seit ab heute ein paar mehr Leute in Köln zur Kenntnis nehmen und vielleicht auch dann nochmal googeln oder mal bei Wikipedia nachgucken, was da so läuft. Weil ich glaube, wir haben ja in den letzten Jahren bei auch verschiedenen Bereichen zusammengearbeitet, und was ich dann immer so von Ihnen oder von anderen aus der DEG gehört habe, ist, dass viele, auch Verantwortliche in Köln, leider diese DEG gar nicht kennen oder gar nicht wahrnehmen. Das ist ja eigentlich etwas, was in Köln viel mehr wahrgenommen werden müsste, weil sie auch ein, so wie ich sie die Arbeit kennengelernt habe, also ein Leuchtturmprojekt sind für Köln eigentlich. Oder sehen Sie das anders?
Nein, das stimmt, aber es ist natürlich auch zu erklären, denn wir sind natürlich auf der ganzen Welt tätig. Ein Großteil unserer Kunden sind tatsächlich lokale Unternehmen. Also ja, ich habe den Großteil meiner Kunden in Ländern wie Brasilien und Mexiko natürlich, aber auch in Guatemala, in Costa Rica oder Nicaragua, Länder, die jetzt nicht so naheliegend sind. Wir haben natürlich auch einen wichtigen Anteil von deutschen Unternehmen als Kunden, aber es ist im Vergleich zu den Lokalen doch vergleichsweise wenig. Und leider haben wir auch im Moment keine Kölner Kunden. Es gibt immer mal wieder Gespräche. Und deshalb sind wir eben in der breiten Öffentlichkeit nicht so bekannt. Wir machen zwar immer wieder auch Veranstaltungen der DEG, aber das ist im Grunde auch für ein Fachpublikum deutschlandweit oder sogar weltweit. Dieses Jahr ist letztlich so unser Flagship-Event der Lateinamerika-Tag. Das ist so die führende Lateinamerika-Konferenz in Deutschland, die einmal jährlich immer in Hamburg in einer anderen Stadt stattfindet. Der 2014 schon mal in Köln war, wo die DEG und ich persönlich auch maßgeblich beteiligt war. Und dieses Jahr wird das auch vom 30. September bis 2. Oktober stattfinden. Ein Teil wird in der DEG sein, ein Teil in der Kölnmesse und ein Teil in der Flora. Und wir hoffen auf ganz hochrangigen Besuch aus Lateinamerika und erwarten eben ganz viele Unternehmen und Politiker, Verbandsvertreter aus Lateinamerika, genauso wie aus Deutschland. Die Schirmherrschaft wird Ministerpräsident Wüst übernehmen in Nordrhein-Westfalen. Und deshalb wird das bestimmt eine ganz tolle Veranstaltung sein, wo Lateinamerika, aber auch die DEG ein bisschen mehr in den Fokus in Köln rücken wird.
Das wollen wir beide hoffen, weil verdient hätte es die DEG und auch Lateinamerika. Jetzt haben wir über Ihre berufliche Situation gesprochen und Sie haben mir im Vorgespräch auch gesagt, dass Sie Spanisch sprechen und von daher auch eine gewisse Affinität haben zu spanisch sprechenden Ländern. Und Sie haben in einem Ehrenamt sich bis also hauptsächlich jetzt auf Mexiko konzentriert. Ich glaube, den deutsch-mexikanischen Verein oder wie er genau heißt, weiß ich nicht, aber da sind Sie auch schon lange aktiv.
Ja, das ist richtig. Also man kommt natürlich, wenn man diesen Beruf ausübt in Lateinamerika, dann ist das irgendwann, wenn man es so lange macht wie ich, nicht nur Beruf, sondern schon so ein bisschen Herzenssache. Man bekommt unheimlich viel persönlichen Kontakt zu den Menschen, sind sehr offen, sehr herzlich, sehr gastfreundlich. Und deshalb habe ich da einfach sehr, sehr viel Spaß über die Jahre dran bekommen. Und wir haben sehr viele Aktivitäten in Mexiko gehabt oder haben sie immer noch, haben ein sehr großes Büro da auch. Und deshalb bin ich dann auch angesprochen worden von der Deutsch-Mexikanischen Gesellschaft, Bin da schon seit vielen Jahren aktiv und bin jetzt seit 2 Jahren auch Kuratoriumsvorsitzender der Deutsch-Mexikanischen Gesellschaft. Die hat einen Schwerpunkt erstens auf einigen Sozialprojekten, die wir also in ärmeren, einkommensschwächeren Gegenden von Mexiko machen. Da geht es vor allen Dingen auch um Ausbildung. Da sind Schulen gebaut worden, da sind Bachelorstipendien vergeben worden. Solche Aktivitäten gibt es. Es gibt aber auch hier so rein Mexiko-bezogene Aktivitäten in Deutschland. Wir machen immer zum Totentag am 1. November verschiedene Veranstaltungen in Deutschland.
Ein spezieller Feiertag in Mexiko.
Genau, ne? Das gab es auch jahrelang hier im Rautenschrauch-Joost-Museum. Wir machen Informationsveranstaltungen, also politische, wirtschaftliche Informationsveranstaltungen über Mexiko. Wir machen Mariachi-Messen, ja, wo also Mariachi, das ist so die klassische mexikanische Volksmusik, wenn man so will. Ist also eine vielfältige kulturelle Aktivität und wirtschaftliche und politische Aktivität, die wir in der Deutsch-Mexikanischen Gesellschaft verfolgen.
Das hört sich schon fast nach 2 Fulltime-Jobs an, aber das reicht ja nicht. Nämlich seit 10 Jahren, so lange kennen wir uns, haben Sie auch Ihre Liebe oder Ihr Interesse für Rio de Janeiro entdeckt. Und wir haben zusammen die erste Reise zur Gründung des Städtepartnerschaftsvereins gemacht. Da haben wir uns kennengelernt. Und mittlerweile sind Sie Vorsitzender dieses Städtepartnerschaftsvereins.
Ja, das stimmt. Wenn ich Sie korrigieren darf, ist es sogar schon länger. Wir haben uns, glaube ich, 2010 kennengelernt im Rathaus bei einem Gespräch mit dem Oberbürgermeister Rotas.
Genau, jetzt.
Wo der damalige brasilianische Botschafter Vargas.
Wir sollen Frau Stausberg nicht vergessen, ne? Die wichtige Rolle dabei
der Stadt Köln eine Städtepartnerschaft angetragen hat. Und im Vorfeld hat es damals schon Gespräche eben gegeben, bei denen Frau Dr. Stausberg die Grande Dame Lateinamerikas in Deutschland maßgeblich involviert war. Also sie hat das im Grunde initiiert mit dem damaligen Botschafter Vargas. Und das Ganze wurde dann an die Stadt herangetragen im Jahr 2010, wo wir beide dabei waren, wo Frau Stausberg dabei war und der Botschafter Vargas. Und dann wurde ein Jahr später, wurde dann diese Städtepartnerschaft auch in Rio de Janeiro formalisiert, wo damals anlässlich der deutsch-brasilianischen Wirtschaftstage auch eine große Delegation der Stadt Köln nach Rio gefahren ist, wo wir beide auch dabei waren. Und ich habe dann am Anfang die WEG vertreten und war an der aktiven Gründung beteiligt und habe auch verschiedene Events mit der DEG unterstützt. So war das in der Anfangszeit.
Ja, und auch das reicht noch nicht. Jetzt kommen wir wieder nochmal zu dem privaten Menschen, der auch noch viel Sport macht. Sie haben ja auch noch ein Hobby, was auch nochmal sehr intensiv. Und wenn man daran anfängt zu erzählen, dann merkt man auch, dass Sie dafür brennen. Was ist das?
Okay, auf das Thema war ich jetzt nicht eingestellt, aber das kann ich fließend im Schlaf besprechen. Das ist meine Leidenschaft für den Tennissport. Ich bin eben schon als kleiner Junge von meinen Eltern auf den Tennisplatz mitgenommen worden und habe eine große Leidenschaft dafür entwickelt und bin deshalb auch ein ganz leidenschaftlicher und auch qualitätsmäßig halbwegs respektabler Tennisspieler geworden und spiele seit vielen Jahren eben auch so ein bisschen Turniertennis und bin bei Rot-Weiß Köln sehr aktiv im Stadtwald in der Nähe vom Stadion und bin auch seit einigen Jahren Vorsitzender des Fördervereins, sowieso spezielle Projekte, auch Jugendprojekte speziell fördern und das ist ein schöner Ausgleich und ich wohne da auch um die Ecke und hoffe, dass ich das noch lange machen kann.
Sie waren nicht darauf vorbereitet, das sollten Sie auch nicht, sondern ich will ja auch, dass die Menschen draußen ein bisschen was von uns erfahren oder über das, was uns neben der beruflichen oder der ehrenamtlichen Seite auszeichnet. Jetzt kommen wir mal zu Rio de Janeiro. Wir haben gerade schon die Gründungsphase gesehen. Wir haben dann eine Zeit, also erstmal haben wir als Städtepartnerschaftsverein natürlich das Problem, dass wir eine Verbindung zwischen 2 Städten herstellen müssen, die auf 2 verschiedenen Kontinenten liegen, die weit auseinander liegen. liegen und das ist schon schwierig genug. Dann kam Corona, das hat auch ziemlich die Kontakte, die in den ersten Jahren gewachsen waren, dann wieder etwas zurückgefahren oder fast auf Null gefahren. Und es ist ein, ja, ich will nicht sagen täglicher Kampf, aber es ist doch schon eine Überlegung, kreativ zu sein. Wie kriegt man Themen, die diese beiden Städte und die Menschen in den Städten, weil Städtepartnerschaften sollen ja Menschen zusammenbringen und auch über Institutionen und auch über Firmen, aber das Wichtigste ist ja, dass in beiden Städten die Menschen erstmal die andere Stadt kennenlernen, die Möglichkeit haben und das ist schwierig, aber da sind wir kräftig dabei, das wieder nach vorne zu bringen.
Ja, also muss sagen, es hat damals natürlich eine ziemliche Euphorie gegeben, als der Verein dann ab 2011 aktiv wurde, aber natürlich durch die Entfernung ist es auch nicht so einfach, vergleichsweise spontan Sachen zu organisieren. Die Wege sind weit, wenige Menschen kommen auch mal eben in die jeweils andere Stadt. Von daher war das von Anfang an klar, dass es ein bisschen komplizierterer Weg wurde. Es hat, glaube ich, erstmal sehr viele Aktivitäten gegeben durch die Kölnmesse und durch die Kölner Abfallwirtschaftsbetriebe. Da hat man viele Ansätze gesehen. Und die Kölnmesse ist heute mit Herrn Böse, der auch von Anfang an dabei war, sehr gut verankert in Rio de Janeiro, mittlerweile auch in Sao Paulo. Sie haben sehr viele Events mittlerweile, die sie in diesen beiden Städten da machen können. Und die Basis war sicherlich die Begründung dieser Städtepartnerschaft. Von daher ist das sicherlich schon mal ein sehr erfolgreicher Weg gewesen. Und dann hat es natürlich das Thema mit dem Abfall gegeben. Da hat es dann auch eine Kooperation gegeben, denn Großstädte haben natürlich immer ein großes Abfallproblem. Die Stadt Köln hat mit der AWB einen großen Know-how-Träger. Und von daher hat es da auch sehr erfolgreiche Verbindungen gegeben. Und natürlich gab es auch die Verbindung durch den Sport. Die Oberbürgermeisterin ist auch zur Olympiade 2016 da gewesen. Wir hatten damals auch einen sehr sportbegeisterten deutschen Generalkonsul, Harald Klein, der mittlerweile in Guatemala lebt. Und damals hat es viele Verbindungen gegeben. Es sind eine Reihe von Kölnern da gewesen. Ich kann mich erinnern an Timo Horn, der in der Fußballmannschaft damals Silber gewonnen hat.
Die Hockeymannschaft,
die damals mit vielen Rot-Weiß-Spielern in Rio war. Also die ganze Kooperation zwischen Rio und Köln war schon stark ausgebaut, speziell in diesen drei Bereichen, bis dann eben 2019, 2020 eben die Pandemie kam, die uns quasi für 3 Jahre völlig lahmgelegt hat. Denn es gab einfach andere Themen, ne?
Ja, und das führt dann, wenn man 3 Jahre keinen Kontakt hat, auch gerade oft in der südamerikanischen Seite dazu, da sind viele Personalwechsel und eine Städtepartnerschaft lebt eben eigentlich auch von der Zusammenarbeit der Menschen, das haben wir eben auch festgestellt. Jetzt haben wir diese Krisensituation, glaube ich, erstmal wahrgenommen, aber wir haben ja dann auch, nachdem Frau Stausberg gesagt hat, sie möchte nicht mehr Vorsitzende sein, weil sie sich dann, das ist viel Arbeit und sie ist jetzt unsere Ehrenvorsitzende und sie sind der neue Vorsitzende geworden und wir haben uns dann im Vorstand sehr schnell auch in die Zukunft ausgerichtet. Und vielleicht können Sie mal sagen, was so jetzt an konkreten Ideen oder an Überlegungen für die nächsten Jahre wieder ist, wie man diese Städtepartnerschaften entsprechend mit Leben erfüllen kann.
Ja, also im Grunde haben wir natürlich dann erstmal so eine Art Bestandsaufnahme wieder gemacht, ne? Und es ging auch darum, einfach mal wieder dafür neues Interesse zu wecken. Bis auf die Kölnmesse hatten sich eigentlich alle Akteure mehr oder weniger zurückgezogen in der Pandemie. Und eigentlich hat man die Kontakte, soweit ich sie nicht schon auf meinem beruflichen Umfeld hatte, auch wieder neu aufbauen müssen. Und das haben wir auch im ersten Jahr, Sie und ich, und also auch zusammen mit Frau Stausberg, eine Menge von Playern hier besucht in Köln, die aktiv sind, grundsätzlich international mit Interessen an Lateinamerika. Da kann man zum Beispiel natürlich, oder muss man an erster Stelle die Stadt Köln nennen, die auch ein eigenes Amt für Europa und internationale Aktivitäten hat, wo auch die Städtepartnerschaftsvereine betreut werden, die ja im Übrigen eine Dachorganisation haben, die Cologne Alliance heißt, wo ich uns auch erstmal wieder irgendwie verankert habe. Und dann natürlich die Köln-Messe, die unverändert das Interesse hat. Und dann gibt es eine Reihe von anderen Unternehmen, die Interesse haben. Es gibt hier ein Brazil Business Center in Köln. Es gibt verschiedene Beratungsfirmen wie Rödel und Partner, wie die Anwaltskanzlei Oppenhoff, die ein starkes Interesse an Rio de Janeiro haben. Also es gibt ein paar, sagen wir mal, mehr institutionelle
Bereiche,
ja, die aktiv sind. Und daneben gibt es eben auch eine Reihe von Privatleuten, die ein spezielles Interesse an Rio de Janeiro haben. Sei es, weil sie mal vor vielen Jahren für große Unternehmen in Brasilien gearbeitet haben. Wir hatten ein leider mittlerweile verstorbenes Vereinsmitglied, der viele Jahre für ThyssenKrupp in Brasilien gearbeitet hatte. Es gibt junge Leute, die aus verschiedensten Verbindungen irgendwie mit Rio de Janeiro verbunden sind. Wir haben neuerdings ein Mitglied, der gar nicht in Köln wohnt, der aber ein großer Entwickler von Studentenhotels und Studentenwohnheimen und Hotels ist und mittlerweile auch Ehrenbürger von Rio ist und auf der anderen Seite mit Köln sehr verankert ist, weil er hier seine ersten Berufsjahre verbracht hat und auch Familie in Köln hat, der sich unserem Verein angeschlossen hat. Also so hat sich der Verein jetzt irgendwie wieder neu erfunden, wenn man so will. Und aus diesen Gesprächen der letzten anderthalb Jahre hat sich dann auch so ein gewisses Konzept entwickelt, was immer noch im Werden ist und sicherlich immer Work in Progress irgendwie bleiben wird, wo wir verschiedene Aktivitäten jetzt speziell auch für dieses Jahr schon planen.
Vielleicht machen wir einen kleinen Werbeblock. Also wenn das jemand hört und Interesse hat, der in Köln lebt und Interesse an Südamerika, speziell auch an Rio de Janeiro hat, kann er sich gerne bei uns melden. Also auch über meinen Podcast, über die Adresse, die dort ist, oder eben über die DEG geht, glaube ich, nicht. Oder man findet sich ja in der DEG, dann kann man das. Oder über unsere Homepage vom Städtepartnerschaftsverein. Weil man kann es nicht oft genug wiederholen, es geht einfach um die Menschen auch. Und wenn irgendjemand hier in Köln sitzt oder in der Umgebung und sagt, ich habe ganz enge Verbindungen zu Rio de Janeiro, ich habe Familie dort, ich habe Musiker dort, ich habe Kultur oder so, irgendwas, was wir noch nicht abdecken können oder das, wer Interesse hat, bei uns mitzumachen, soll sich einfach melden. Das ist die eine Seite. Und dann gibt es natürlich auch die andere Seite, nämlich die Partnerstadt Rio de Janeiro. Auch da haben Sie ja jemanden zum Glück gefunden, der uns dort entsprechend vertritt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
Ja, das stimmt. Durch meine berufliche Tätigkeit, die also natürlich zu 95% oder 98% darin besteht, letztlich Geschäfte in Lateinamerika zu machen, die aber auch darin besteht, die Verbindungen, auf wirtschaftlichen Verbindungen insbesondere, auch in politischen Verbindungen zwischen Lateinamerika und Deutschland zu stärken, habe ich eben auch viel Kontakt in das Auswärtige Amt und habe dadurch eben auch Herrn Dr. Christoph Buntscherer schon vor vielen Jahren kennengelernt. Das erste Mal lernte ich ihn kennen, als er Gesandter in der Botschaft in Lima war und habe ihn dann auf verschiedenen Stationen in Berlin und Lateinamerika kennengelernt. Und vor 2,5 Jahren erzählte er mir, dass er in Rente gehen würde. Er war damals auf seinem letzten Posten in Managua als Botschafter Deutschlands in Nicaragua. Und dass er verheiratet schon seit über 30 Jahren mit einer Carioca, also einer Dame aus Buenos Aires, Rio de Janeiro, Entschuldigung, plante auch nach seiner aktiven Berufstätigkeit in Rio de Janeiro zu leben. Habe ich gedacht, das ist genau der richtige Mann, um uns in Rio de Janeiro zu vertreten. Und das macht er jetzt eben auch schon seit 1,5 Jahren.
Ja, das ist der wichtige zweite Part. Gut, das ist jetzt, glaube ich, vielen Menschen klar geworden, dass wie man diese beiden Begriffe Bank und Rio de Janeiro zusammenkriegt. Dafür haben wir jetzt eine ganze Menge Informationen von Ihnen bekommen. Und ich kann es nochmal wiederholen, wer Interesse daran hat, kann auf verschiedenen Wegen Kontakt zu uns aufnehmen, weil diese Städtepartnerschaften insgesamt, Sie hatten die Cologne Alliance angesprochen, wir haben ja auch lange schon Städtepartnerschaften hier im europäischen Bereich, wir haben nach Nordamerika, wir haben aber auch Peking zum Beispiel dabei und die viertgrößte Stadt in Deutschland hat aus meiner sich da ein Pfund in der Hand, was vielleicht noch nicht so richtig in der Stadt bewertet wird. Und wir alle kämpfen dafür, dass das also mehr wahrgenommen wird und mit mehr Leben erfüllt wird. Weil in den nächsten Jahren, glaube ich, die internationale Zusammenarbeit überall, wenn man sich die Weltlage heute anguckt, wichtiger denn je wird.
Ja, absolut. Und wir haben auch in der Zeit einen sehr guten Kontakt zu Frau Reker aufgebaut, die dieses Thema immer sehr positiv begleitet hat und auch gerade jetzt noch Ende April in Rio de Janeiro war und dort auch nochmal den Oberbürgermeister von Rio, Eduardo Paes, nach Köln eingeladen hat. Und wir hoffen jetzt auf seinen Besuch auch anlässlich des Lateinamerika-Tages im September. Aber wir wissen ja auch, dass Frau Rekers Zeit im Oktober diesen Jahres zu Ende gehen wird. Wir werden Kommunalwahlen haben im September und es wird eine neue Oberbürgermeisterin oder ein neuer Oberbürgermeister kommen. Und wir haben also auch schon mit den wesentlichen Kandidaten, also den Kandidaten der großen Parteien, auch schon Gespräche geführt, die alle der Städtepartnerschaft sehr, sehr aufgeschlossen gegenüberstehen. Und wir versprechen uns zusätzlich auch dadurch, dass auch das Amt für Internationales jetzt noch einen neuen Leiter mit Herrn Schorn bekommen hat, versprechen wir uns eigentlich nochmal einen zusätzlichen Push. Also die Zusammenarbeit war schon jetzt gut und wird sicherlich mindestens genauso gut sein in der Zukunft. Das haben diese Gespräche jetzt schon gezeigt. Und wir haben jetzt eben auch schon einige Projekte identifiziert, die wir jetzt anfangen und die sicherlich dann in weiten Teilen in der Amtsperiode der neuen Oberbürgermeisterin, des neuen Oberbürgermeisters stattfinden werden.
Das heißt, die zweite Dekade unseres Vereinsdaseins kann beginnen und kann dann entsprechend hoffentlich positiv werden und dass die Menschen in Köln das auch wahrnehmen, dass es sowas gibt. Ja, Vitinus, ich sag vielen Dank. Wir haben die beiden Themen ausführlich besprochen. Am Ende so eines Gespräches frage ich meinen Gast immer, haben Sie noch einen besonderen Wunsch? Das kann alles sein. Den können Sie jetzt ins Mikro sagen, dann ist er in der Öffentlichkeit.
Ja, vielleicht wollte ich noch mal kurz sagen, was wir so vom Grundsatz her im Kopf haben. Also wir wollen diese Vertiefung der Beziehung zwischen Rio de Janeiro auf verschiedenen Ebenen machen. Ein wichtiger Punkt ist sicherlich der Karneval, der schon mal ganz am Anfang Thema war, was dann aber auch so durch die Pandemie ein bisschen zum Stillstand gekommen ist. Und das Ziel ist da eigentlich, den Abschluss eines Partnerschaftsabkommens zu fördern. Und das andere ist letztlich, erwarten wir zum Lateinamerika-Tag eine große Delegation aus Rio de Janeiro. Und wir hoffen, dass wir da viele Anknüpfungspunkte auch finden, ja, wirtschaftlicher Art. Aber natürlich geht es auch darum, Sozialprojekte zu identifizieren, ja, Austausch von Jugendlichen zu machen. Und mein persönlicher Wunsch ist, dass wir speziell an diesen Beziehungen zwischen Rio und Köln ja substanzielle Fortschritte machen, die die Menschen in Rio de Janeiro und in Köln auch wirklich merken, dass es nicht nur darum geht, also irgendwie einen Posten zu bekleiden, sondern auch wirklich, wie wir in der DEG sagen, Impact zu erzielen.
Gut, also nochmal erneut der Aufruf, wer Interesse hat mitzumachen, soll sich bei uns melden. Wir freuen uns über jeden und jede, die da Ideen und kreativ sind in allen Bereichen, die so eine Städtepartnerschaft ausmacht. Und ich bedanke mich ausdrücklich bei Ihnen heute für das Gespräch und für die Informationen und sage vielen Dank.
Ja, ich sage auch vielen Dank für die Gelegenheit, hier mit Ihnen sprechen zu können. Dankeschön.